Ja, ich darf mal wieder predigen hier, ist schon 8 Jahre her. Ich habe nochmal nachgeguckt, ich hatte die andere Predigt noch auf meinem Computer, 2014 war das. Und Marc hatte mich gefragt, im Rahmen dieser Predigtreihe, ob ich da hier nicht predigen könnte. Und da habe ich natürlich zugesagt, alles gut. Meine Mutter hat immer früher zu mir gesagt, wo ich noch ein kleines Kind war, wenn ich mit ihr irgendwo war und ich habe was geschenkt bekommen, dann sagt sie immer, na, wie sagt man denn? Genau. Oder sie hat gesagt, mach man Diener. Ich weiß nicht, ob das heute noch so bekannt ist. Dann musste man immer so machen, den Kopf so runter. Und das hat man natürlich gemacht, nicht weil man es auf dem Herzen hatte, sondern weil man doch Angst vor Strafe hatte, wenn man es nicht macht. Und so soll es heute Morgen nicht sein. Ich denke, es geht um Geben, aber es geht um Geben aus Liebe. Es geht um Geben aus einem liebenden Herzen. Und wenn ich die Bibel richtig verstanden habe, geht es auch genau darum, dass wir aus Liebe geben. Aus Liebe zu Gott. Und aus Liebe zu unserem Nächsten. Und das ist ja auch das höchste Gebot, worum es in der ganzen Bibel geht. Wenn dich jemand fragt, worum geht es in der Bibel, von der ersten bis zur letzten Seite geht es eigentlich darum, Gott zu lieben mit allem, was uns ausmacht. Und den Nächsten wie uns selbst. Das steht im Alten Testament, das steht im Neuen Testament. Und darüber möchte ich heute predigen. Von der Selbstliebe zur Nächstenliebe. Ich habe einen Bibeltext mitgebracht, eigentlich mehrere, aber den ersten, den lese ich uns jetzt mal vor. Der steht im 7. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, ziemlich am Ende der Bergpredigt. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, Matthäus 7, die Verse 12 bis 14, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Der breite Weg und der schmale Weg. Ich selber bin viele, viele Jahre auf dem breiten Weg gegangen. Ich war viele Jahre drogenabhängig, Alkohol, das ganze Programm. Und 1998 war ich an einem Zeitpunkt angelangt in meinem Leben, wo ich so kaputt war, wo wirklich gar nichts mehr ging. Ich habe 25 Jahre dieses exzessive Leben geführt, natürlich mit Pausen drin und unwahrscheinlich vielen Therapieversuchen, die alle gescheitert sind. Und dann kam ich an einen Punkt, wo ich am Ende war. Und genau in diese Zeit hinein kam ein Freund von mir, der war zum Glauben an Jesus gekommen und war schon viele Jahre weg von Drogen und lebte in Beziehung mit seinem Gott und der klingelte bei mir an der Tür. Irgendwie hat er mitbekommen, dass ich ziemlich unten war. Und er hat mir von diesem Jesus erzählt, dass es Hoffnung gibt, auch für mich. Und er hat mir erzählt, dass es bei Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt. Und ich war so kaputt, aber war immer noch so stolz, dass ich ihn ausgelacht habe. Aber er kam trotzdem, immer wieder und immer wieder. Und er hat mir nachher erzählt, er hatte eigentlich gar keinen Bock mehr, weil ich so ein Stinkstiefel war. Aber Gott hat ihm keine Ruhe gelassen. Und er kam und Gott hat durch ihn geredet. Und ich kann mich gut erinnern, nachdem er ein paar Mal da war, auf einmal ging er dann weg und auf einmal war meine ganze Bude, wo ich gehaust hatte, erfüllt von der Gegenwart Gottes. Und ich habe gedacht, was ist das? Ich hatte mich auf einmal so geliebt gefühlt und so angenommen und so geborgen. Das, nachdem ich eigentlich mein ganzes Leben lang gesucht hatte. Und ich war noch gar nicht bekehrt, aber die Gegenwart Gottes war da. Und Gott hat sich mir offenbart und mich gezogen zu Jesus. Gesagt, das ist deine wahre Heimat. Hier findest du das Leben. Komm zu mir. Es hat dann noch ein paar Monate gedauert, aber Gott hat mich in Bewegung gebracht. Und dann habe ich Jesus mein Leben gegeben, habe Vergebung bekommen, neues Leben, habe richtig klar Schiff gemacht mit allem. Wo Dinge in Ordnung zu bringen waren, habe ich sie in Ordnung gebracht. Und der Herr hat die Decke weggezogen von mir und ich erkannte auf einmal, dass ich auf dem breiten Weg war und dass dieser Weg eigentlich direkt in die Hölle führt. Und das habe ich erst erkannt, nachdem Jesus diese Decke der Verblendung weggezogen hat. Ja, der breite Weg, da gehen ja alle drauf. Und ich bin unwahrscheinlich dankbar für diese große Gnade, die ich erlebt habe. Und natürlich ist jemand, der süchtig ist, oder auch die meisten Menschen, man muss nicht süchtig sein unbedingt, die meisten Menschen, die auf diesem breiten Weg gehen, sind geprägt von Selbstsucht, von Egoismus. Ich, mich, meiner, mir, ich bin mir selbst der Nächste. Das ist ein Pflasterstein dieses breiten Weges, wenn man so will. Das Leben in der eigenen Schachtel. Ich muss halt sehen, dass ich nicht zu kurz komme. Und ich war genauso drauf. Ich habe alles getan, dass ich meine Sucht irgendwie befriedige. Und es hat sich alles nur um mich gedreht. Andere Menschen waren eigentlich uninteressant. Und als ich zu Jesus kam, habe ich gemerkt, dass er mein Herz verändern will. Dass ich wegkomme von diesem Egoismus. Und ich habe gemerkt, dass die Liebe Gottes ausgegossen wurde in mein Herz hinein. Und ich habe gespürt, dass dieser Gott mich so verändern will, dass ich seinem Sohn ähnlich werde, genau wie es im 8. Kapitel des Römerbriefes steht. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu werden. Sucht macht sehr egoistisch. Aber Gott hat angefangen, mich zu verändern. Durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist, durch Menschen. Und ich habe angefangen, langsam wegzuschauen, zu lernen, wegzuschauen von mir. Und auf einmal zu merken, ja, da gibt es ja auch noch andere Menschen. Da gibt es ja auch noch andere Menschen, die haben ja auch noch andere Bedürfnisse. Da gibt es ja Menschen, die brauchen mich. Da gibt es ja Menschen, die freuen sich, wenn ich mein Herz öffne für sie, wenn ich mich gebe und nicht festhalte. Und so bin ich gewachsen in dieser Beziehung zu Gott, zu Jesus. Ich wurde verändert, werde immer noch verändert. Und ich habe gespürt, nachdem ich bei Jesus angekommen war, dass ich endlich zu Hause angekommen war. Dass ich endlich Heimat gefunden habe und dass ich mir so eine Beziehung zu Gott, die Jesus ja ermöglicht, im Gebet, im Wort, immer gewünscht habe. Dass da jemand ist, zu dem ich hingehen kann, mit dem ich Gemeinschaft haben kann, wo ich mich austauschen kann, mit dem ich mit meinem Kummer kommen kann, mit meinen Sorgen. Jemand, dem ich mein Leben anvertrauen kann, wo ich Liebe empfange, den ich lieben kann, den ich anbeten kann, danken kann, loben kann. Das hat mir unwahrscheinlich gut getan und ich habe gespürt, ich will mehr, ich will eine intensive Beziehung, ich will dranbleiben. Und ich habe gemerkt, diese Beziehung verändert mich. Frucht ist entstanden. Da ist Frucht gewachsen, Frucht, von der ich selber essen kann, sprich Segen. Frucht, von der andere Menschen essen können, die gut schmeckt. Und je intensiver meine Beziehung zu Jesus geworden ist, meine Verbindung, umso mehr Liebe ist in mir gewachsen für diesen Jesus, für sein Wort und für den Bruder und die Schwester und für meine Mitmenschen. Das ist die Quelle der Liebe, wo wir Liebe empfangen, die wir brauchen. ausgegossen durch den Heiligen Geist. Das ist mir das Wichtigste geworden. Wenn ich diese Liebe nicht in mir habe, kann ich dich nicht lieben. Dann wird meine Liebe immer ein gesetzliches Lieben sein. Du musst, du sollst, eine Religion von außen, aber nicht von innen. Und ich will ehrlich sein, ich will auch wahrhaftig sein. Natürlich ist das nicht immer so. Natürlich sind wir nicht immer so intensiv verbunden mit Gott. Es gibt so viele Dinge, die um unser Herz kämpfen, die auf dem Thron unseres Herzens sitzen möchten. Da gibt es manchmal die vielen kleinen Götter, die haben so viele Dinge kämpfen und oft tun wir uns Dinge an, führen wir uns Dinge zu, die nicht gut sind für uns, wo unsere Beziehung zu Jesus darunter leidet. Und dann ist das Rohr nach oben verstopft. Wir trinken Wasser aus Zisternen, die das Wasser nicht halten, suchen dort Leben und Befriedigung und oft naschen wir von den Süßigkeiten dieser Welt und sie schmecken ja auch so süß und haben oft so einen bitteren Nachgeschmack. Das ist menschlich. Aber dann merke ich auf einmal, da wird es höchste Zeit, umzukehren wieder klar Schiff zu machen, mein Herz wieder klar und eindeutig auf Jesus aufzurichten, zurück auf den schmalen Weg des Lebens zu kommen, denn ich weiß in meinem Innersten, und das ist auch meine Sehnsucht, und das treibt mich immer wieder zu Gott, ich habe unwahrscheinlich viel Gnade erfahren in meinem Leben. Und diese Gnade zieht mich wieder zu ihm, und ich kehre um, tue Buße. Schau wieder auf ihn im Gebet, streck mich aus nach seinem Geist, und dann wird mein Herz wieder ruhig. Frieden kommt, deine Liebe kommt. Die Sehnsucht meines Herzens wird wirklich gestillt. Das, was die Welt dir nicht geben kann, was der Teufel dir immer wieder vorgaukelt, immer wieder und immer wieder, isst davon, nascht davon, isst dies, isst jenes. Es wird dir gut tun, es ist auch süß, aber letztendlich ist es bitteres Wasser. Und nur Gott stillt wirklich die Sehnsucht unseres Herzens. Nur Gott verändert unser Herz, unser Geschmack, unsere Gedanken, unsere Sinne, unser Begehren, indem er uns in Übereinstimmung bringt mit Jesus. Und das ist unsere Berufung als sein Kind. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich gehe wieder in diese Beziehung zurück zu ihm. Und da werde ich verändert, da bekomme ich Leben. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. 2. Korinther 3, lasst uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, da ist das Leben, da ist die Liebe. Wie ich schon gesagt habe, Gott möchte unsere Herzen transformieren, umwandeln in das Herz von Jesus, damit wir ihn widerspiegeln in dieser Welt. Und diese Welt wird immer böser, wir sehen das, du brauchst nur die Nachrichten anzumachen, was da auf uns einstürzt an Bösen. Das ist schon Wahnsinn und es wird immer mehr, habe ich den Eindruck. So viel Hass und Krieg und Tod und Missbrauch und Leid und Egoismus und Macht. Und da kommt dieser Jesus und sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Da kommt Jesus und sagt, wer euch hört, der hört mich. Da kommt der Heilige Geist und sagt, ihr seid ein Brief Christi, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Oder so sind wir nun Gesandte an Christi statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt die Menschen, lasst euch versöhnen, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Deshalb verändert Gott unser Herz, damit wir Jesus widerspiegeln. Das ist der Weg, den Gott gewählt hat für uns. Wir sollen Christus widerspiegeln in dieser Welt. Versöhnen mit Gott sollen wir rufen. Was hat es damit auf sich versöhnen mit Gott? Hat das Jesus nicht für uns getan? Philipper 2, Vers 6 steht, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Das ist das, was Jesus für uns getan hat. Er hat uns versöhnt mit Gott. Und ihr habt das bestimmt schon oft gehört, ich sage euch nichts Neues. Jesus hat auf seine Königswürde verzichtet, auf seine Macht zu seinem eigenen Vorteil. Er starb wie ein Verbrecher, stellvertretend für meine Schuld am Kreuz, für meine Trennung von Gott. Und der Mensch war getrennt von Gott, das kam durch den Sündenfall. Er hat dem Teufel mehr geglaubt als Gott, er hat dem Teufel mehr vertraut als Gott und hat die Frucht gegessen. Und dann war die Gemeinschaft kaputt. Und der Mensch wurde sein eigener Gott. Und so kam Egoismus in sein Leben, Selbstsucht. Wer sein eigener Gott ist, sieht nur sich. Und dann kommt dieser Sohn Gottes und schaut weg von sich auf mich. Und er sieht, dass ich auf dem Weg zur Hölle bin. Und er ist voller Mitleid, Gnade und Barmherzigkeit für mich. Und deshalb gibt er sich hin für mich, obwohl er niemandem was getan hat. Und er stirbt für meine Schuld. Er nimmt den Zorn Gottes auf sich, der eigentlich mir gilt, damit ich wieder leben kann in Gemeinschaft mit dem Vater. Er wird gekreuzigt für mich, bringt das Opfer für mich und stellt so das geforderte Opfer dar und macht mich wieder gerecht vor Gott. Das nennt man Sühneopfer. Er sieht nur mich, er sieht nicht sich. Er sieht mich und er sieht die Hölle und er will aber den Himmel für mich. Aus Liebe zum Vater, aus Liebe zu mir, bringt er mich vom Tod ins Leben hinein, von der Finsternis ins Licht. Und bei ihm ist unendlich Vergebung und tiefe Erlösung und Wiedergeburt. Neues Leben, Neuanfang mit ihm als Herrn und Erlöser. Und ich hoffe, es ist eine ernste Sache, wir gehen auch ziemlich tief. Ich hoffe, wir verstehen jetzt, warum wir unseren Nächsten höher achten sollen als uns selber. Weil nämlich genau das Jesus für uns getan hat, damit wir leben. Und wir sollen unseren Nächsten höher achten als uns selbst, damit unser Nächster leben kann. Dass wir ihm das Leben geben, was in uns ist. Seht ihr, und das war auch genau der Grund, warum dieser Freund zu mir kam. Er hatte was erfahren in seinem Leben, er hat die Liebe Gottes erfahren, er hat Vergebung erfahren, einen Neuanfang. Und er hat es auf dem Herzen, er hat eine lebendige Beziehung zu seinem Gott, er liebte seinen Gott. Und er hat diese Liebe mir weitergegeben, obwohl ich wirklich ein schwieriger Fall war. Aber er hat mein Herz gesehen und er hat das gesehen, was in ihm war, was er selber erfahren hat von diesem Gott. Diese Liebe, und die hat er mir weitergegeben. Das ist unsere Berufung als Kinder Gottes. Durch unser Wesen als Jünger, als Jüngerinnen machen wir Menschen in Lieben und Gnade auf Jesus aufmerksam. Durch die Art, wie wir leben einfach. Durch die Art, wie wir empfinden, wie wir denken, wie wir reden, wie wir reagieren und wie wir auch ganz praktisch handeln. Wir können als Kinder Gottes Liebe bringen anstatt Hass. Wir können Frieden bringen anstatt Krieg. Und würden wir uns alle so behandeln, wie Jesus sagt, dass wir unsere Nächsten so behandeln, wie wir selber behandelt werden wollen, gäbe es keinen Krieg in dieser Welt. Jesus ist unwahrscheinlich weise, voller Leben. Wir können Wertschätzung bringen. Wir können entweder Worte des Lebens oder Worte des Todes sprechen zu Menschen. Wir können dienen, anstatt zu herrschen. Wir können fragen, was dient dir, was brauchst du? Und so laden wir Menschen ein, die nicht mehr weiter wissen, die in Not sind, egal welche Not es ist. Ich habe das persönlich erfahren, es gibt immer Hoffnung. Und das gebe ich weiter. Jesus lebt doch in uns, er wirkt in uns, er wirkt durch uns. Es gibt eine schöne Geschichte, ich denke, die kennt ihr alle. Steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Da geht es um den sogenannten barmherzigen Samariter und dann kommt ein Gesetzeslehrer zu Jesus und fragt: Meister, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Und da sagt Jesus zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben, was liest du da? Und da antwortet der Gesetzeslehrer: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt zu ihm: Recht hast du, dann tu das und du wirst leben. Der aber wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster eigentlich? Und ihr kennt die Geschichte, ein Mann liegt blutend am Straßenrand, ist ausgeraubt worden. Drei Männer gehen vorbei, ein Priester, ein Levit und ein Samaritaner. Ein Priester und ein Levit. Sollte man eigentlich denken, das sind fromme Leute, die müssten doch eigentlich stehen bleiben und sich um diesen Mann kümmern. Weit gefehlt. Sie gehen vorüber. Klar, jeder hat ein Ziel, er ist unterwegs von A nach B. Naja, und manchmal stört uns denn Dinge, die uns da so in den Weg kommen, stören uns denn. Wir wollen unbedingt ans Ziel kommen, sehen nur unser Ziel. Ne? Man sieht halt nur sich. Und alles, was so aufhält, stört. Manchmal kämpfen wir kurz innerlich. Sollen wir stehen bleiben? Naja, oft siegt das Ego, wir verdrängen das Mitleid, betrüben den Geist Gottes und sind wieder in unserer eigenen Schachtel. Ein Samaritaner kommt auch vorbei. Juden und Samaritaner waren keine Freunde. Man hätte es sogar menschlich verstehen können, wenn er vorbeigegangen wäre. Aber er bleibt stehen. Er hat Mitleid im Herzen mit diesem Mann. Er lässt dieses Mitleid zu und er entscheidet sich, stehen zu bleiben. Er geht zu ihm, versorgt seine Wunden, bringt ihn in ein Gasthaus, bezahlt sogar noch Geld für seine weitere Versorgung. Und ich gehe mal davon aus, dass der Mann gerettet wurde. Weil einer das Mitgefühl, was er hatte, im Herzen zuließ, weil er die Entscheidung sah, stehen zu bleiben, so konnte Jesus durch ihn wirken. Ganz praktisch, in Liebe. Jesus sagt uns in dem Text von Schmalen und Breiten Weg: Behandle deinen Nächsten so, wie du selber behandelt werden möchtest. Man bezeichnet es auch als die goldene Regel und es ist auch eine goldene Regel. Und ich habe mir die Frage gestellt: Wie möchtest du behandelt werden, wenn du ausgeraubt wurdest und am Straßenrand liegst, blutend? Wie möchtest du da behandelt werden? Das ist jetzt eine extreme Situation, ne? Also ich wäre sehr froh, wenn jemand stehen bleiben würde. Und Jesus bleibt stehen. Ihr Lieben, es gibt so viele Menschen, die blutend am Straßenrand liegen in unserer Gesellschaft. Es gibt so viele Menschen, die Jesus brauchen. Es gibt so viele, die ausgeraubt wurden durch den Teufel. Ob sie jetzt da liegen aus eigener Schuld oder aus Fremdverschulden, ob sie jetzt da selber hineingedrängt wurden oder es irgendwie nicht geschafft haben. Ich habe da auch dazu gehört. Ich habe es irgendwie nicht mehr geschafft. Bin nicht mehr hochgekommen. Und diese Menschen gibt es immer noch. Menschen, die nicht mehr hochkommen, die Hilfe brauchen. Menschen, die Leute brauchen, die die zweite Meile mit ihnen gehen. Jünger, Jüngerinnen, die stehen bleiben, die mitgehen und die mittragen. Es gibt sehr viele Menschen, denen man es auch nicht ansieht, dass sie innerlich bluten. Es gibt sehr viele Menschen, die aufs falsche Pferd gesetzt haben, die so ihre Sicherheiten verlieren, die ihnen in diesem Leben Halt gegeben haben. Auf einmal kommt eine schwere Krankheit, schwere Diagnose, und auf einmal ist die Ehe kaputt. Das sind alles Dinge, Zerbruchssituationen, die wir menschlich nicht lieben, aber Gott liebt sie. Denn ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerbrochenen Herzens und zerschlagenen Geistes ist, um wiederzubeleben, den Geist der Zerbrochenen und der Zerschlagenen. So ist Gott. Und er braucht Menschen, die stehen bleiben. Menschen, die mitgehen, die zuhören, die Antworten haben auf die Fragen des Lebens. Natürlich geht es auch nicht ohne Geld. Natürlich bedeutet es, sich hinzugeben, auch Geld zu geben. Das Geld ist ein Puzzle von dem Ganzen. Wenn ich jetzt aber nur sage, du sollst, du musst, wird es vielleicht eine kleine Weile anhalten, aber es wird nicht tragen, weil es nicht aus dem Herzen kommt. Und Mark hat das ja schon in einer seiner Predigten gesagt, ich habe es jetzt nicht gehört, ich habe es erst später gehört. Er sagte, Gott hat einen fröhlichen Geber lieb. Und Gott ist es wichtig, dass unser Geben, das ist, Geld ist nur ein Teil davon, es geht um Hingabe prinzipiell meines ganzen Lebens. Aber Geld ist ein Teil davon. Und Gott ist es wichtig, dass wir, wenn wir Geld geben, dass es aus dem Herzen kommt, dass es freiwillig ist. Dass wir gerne geben, mit Freude geben, weil die Liebe Gottes in uns ist. Menschen in Not brauchen Geld, Gemeindearbeit braucht Geld. Pastoren brauchen ihre Gehälter, Organisationen, Einrichtungen, Missionare brauchen Hilfe und Geld, um ihre Arbeit für Jesus zu machen. Fröhlich sein, fröhlich geben, kommt aus einem liebenden Herzen, das hingegeben ist an Gott, an sein Wort und so aktiv auch an den Nächsten. Beides gehört zusammen, man kann das nicht trennen. Und wenn das nicht stimmt, dann stimmt was mit meiner Beziehung zu Jesus nicht. Ich lese uns noch eine Bibelstelle vor, 1. Johannes 4. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott doch nicht lieben, den er nicht sieht. Jakobusbrief, Kapitel 2, wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geh hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot. Liebe gibt immer und zieht immer weg von sich, wie Jesus es tat, aus seiner Liebe heraus zum Menschen hin. Jesus sagt in Johannes 12, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben erhalten. Wenn jemand mir dienen will, muss er auf meinem Weg mir folgen. Mein Diener wird dann auch dort sein, wo ich bin, und mein Vater wird ihn ehren. kostet uns manchmal auch was. Und natürlich ist die Frage erlaubt, was bringt mir das Ganze eigentlich? Was ist eigentlich mein Lohn? Mein Vater wird ihn ehren. Petrus fragt Jesus in Matthäus 19 einmal, sag mal, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, was wird uns dafür eigentlich zuteil? Und Jesus sagt zu ihm, wahrlich, ich sage euch, ihr, die mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater und Mutter oder Kinder verlässt oder Äcker um meines Namens willen, der wird es 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. 100-fachen Lohn wirst du empfangen von Jesus, wenn du ihm nachfolgst. 100-fachen Lohn. Du gibst 10 Euro und kriegst 1.000 zurück. Eine kleine Illustration nur, das kommt nicht im Entferntesten daran, was Gott uns schenken wird. Manche auf dieser Erde wird schon Lohn bekommen, aber der ganz große Gewinn, das ganz große Los kommt erst am Ende. Das ewige Leben. Gibt es was Kostbareres? Das übersteigt manchmal unsere Vorstellungskraft. Das ist etwas, was nicht mehr aufhört. Wir kennen nur aus unserem kleinen, kurzen Leben Dinge, die irgendwann anfangen und irgendwann aufhören. Wir können uns gar nicht vorstellen, was es bedeutet, Ewigkeit. Etwas, das nicht mehr aufhört. Ewig bei Gott sein, in seiner Gegenwart zu leben. Kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei, kein Krieg, kein Böses mehr. Seine Schönheit zu genießen einfach. Anbetung, Gemeinschaft ohne Ende. Ich persönlich sehne mich sehr danach, muss ich ehrlich sagen. Ich sehne mich danach, bei Jesus zu sein. Ich freue mich darauf. Und ich weiß, die Wohnung ist schon vorbereitet. Und irgendwann wird er kommen und wird mich holen. Was gibt es Schöneres? Das ist der Lohn der Nachfolge. Und das sei unsere Ermutigung heute Morgen. Amen. Ich bete nochmal für uns. Okay. Vater, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du ein guter Gott bist. Danke, dass du uns lieb hast. Danke, dass Jesus auch dir für dein Opfer, das du für uns gebracht hast, damit wir leben können mit dir in deiner Herrlichkeit, in deiner Ewigkeit. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen veränderst, dass du Liebe ausgießt in unsere Herzen. Eine ganz neue Liebe für dich, eine ganz neue Liebe für dein Wort, für das Gebet, für die Gemeinschaft und eine ganz neue Liebe für unseren Nächsten. Dass wir nicht vor dem Äußeren stehen bleiben oder Entschuldigung finden, weiterzugehen, sondern dass wir unser Herz öffnen und deine Liebe weitergeben, gerade in dieser Zeit, Herr. Wirke das in uns und lass diese Gemeinde wirklich Licht sein und Licht werden in dieser Stadt. Amen.